Gut. Ganz herzlich guten Abend miteinander zu unserem Gottesdienst am 1. Advent. Wir sind in der Erwartung, dass er kommt und sagen, komme bald, Herr Jesus. Wir freuen uns, bis er kommt. Ich möchte beten. Vater, heute Abend wollen wir uns ganz daran erinnern, mehr als sonst, dass du den Sohn geschickt hast. Dass er zu unserem Erlöser geworden ist. Wir wollen uns an deine Liebe erinnern und dir Danke sagen. Ich denke auch, ein Mensch, der heute Abend da ist, kann Danke sagen, dass es kann da sein. Für manche ist es nicht mehr selbstverständlich. Manche muss schauen, ob es mag, ob es noch geht oder ob es wieder geht. Manche muss überwinden, Herr. Berühr du alle, die geschwächt sind am Leib oder geschwächt sind auch in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen, psychisch. Herr, stärk du heute Abend den ganzen Mensch. Jesus, du bist auf die Erde gekommen und hast einfach den Menschen, die dir begegnet sind, wohltan. Hast sie berührt, hast sie aufgerichtet, hast Befreiung geschenkt. Und du bist heute noch der Gleiche. Und wir denken daran, dass du bald wieder kommst. Und wenn auf dich schauen, das Ziel von unserem Glauben. Und uns auf dich freuen. Reinige uns und erfülle es mit deinem Heiligen Geist jetzt schon, um dir zu singen. Wir danken dir. Amen. Ich weiss nicht, ob ihr den Titel gelesen habt, siehe, ich komme. Vielleicht hat jemand gedacht, da müsste doch noch heissen, bald dahinter. Das Absatz gibt es, siehe, ich komme bald. Im Sendschreiben an Philadelphia, meine ich, steht das drin, wo der Herr sagt, ich komme bald. Und wenn jemand fragt, wie lange ist es denn noch? Dann kann sich sagen, rein mathematisch, bald minus 2000. Ja, bald minus 2000 Jahre. Sehr bald. Ich will auch wieder einen Psalm mit uns anschauen. So interessant, wie der David manchmal geschrieben hat, dichtet aus seinem Leben, geleitet vom Heiligen Geist. Und auf einmal hat er Sachen dichtet, die über das rausgegangen sind, die ihn selber betroffen hat. In dem Psalm 40 auch. Aber ich denke, gerade der Anfang ist vielleicht gerade für jemanden die Vitaminration, die es heute braucht. Der Anfang vom Psalm 40 heisst, ich harte des Herrn. Und vielleicht denkt eins, ja, aber die Vergangenheitsform ist da bei mir falsch. Ich bin jetzt drin, ich bin am Harren. Harren, das ist ein Warten, das einem zu lang dunkt. Es ist ein Warten, das man aber gleich nicht loslässt, weil man eigentlich keine andere Perspektive hat, als dass der Herr muss helfen. Ja, er gibt uns viele hilfreiche Sachen, auch im Alltag, und manchmal versagt alles. Das ist das Harren. Es sind die Momente, wo man das Gefühl hat, es wird überhaupt nicht mehr gut. Man den Eindruck hat, ich komme da nicht mehr draus raus. Man wüsste nicht wie. Man hat keine Idee. Es ist eine Zeit, wo man zum Vater betet und ihm keine Vorschläge mehr macht, weil man gar keine Vorschläge mehr hat. Wisst ihr, wie oft man dem Herr sagt, wie er es jetzt machen soll? Weil wir doch wissen, wie es eigentlich jetzt gut wäre. Und manchmal, ich habe schon ganz detaillierte Pläne gehört, und gesagt, ich weiss, Herr, und so, und so, und dann so, und dann wirst du verherrlicht, und dann ist es gut. Und wenn wir harren, haben wir vielleicht nicht einmal mehr Vorschläge zu machen, aber das ist für den Herrn überhaupt nicht schlimm, er ist nie ratlos. Also wenn jetzt eins gerade am Harren ist und es zu lang dunkt, dann hören wir doch einmal, was dann nachher so kommt. Der David sagt, was er dann erlebt hat. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir. Und hörte mein Schreien. Als Grosspapi bucke ich mich jetzt manchmal auch wieder ab. Oder ich gehe sogar auf alle Viere, dass ich auf Augenhöhe sein mit dem Nathanael. Allerdings ist er jetzt aufgestanden. Jetzt hat er schon Schritt gemacht, ohne sich zu heben. Wird jetzt der Jährige Mitte Dezember. Stellt euch das vor, so das Abendgehen. Er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube. Das ist Luther, mir gefällt das Wort, grausige Grube, das ist fürchterlich. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, obwohl sie nicht zu zählen sind. Also der David hat können zurückschauen. Und ich meine, wer schon lange im Glauben ist, kann auch zurückschauen, auch wenn es vielleicht jetzt muss harren, warten, aktiv warten in einer Situation. Hat es schon Situationen erlebt und kann sagen, jawohl, und dort hat der Herr aber auch rausgeholfen. Dort konnte ich nachher auch mich freuen und danken sagen. Das ist die Erfahrung aus der grausigen Grube. Das grösste Rausziehen war natürlich das, wo wir uns für Jesus entschieden haben. Da hat er uns aus dem Loch, dem Schlammloch von der Sünde rausgezogen und hat uns festen Boden unter die Füße gegeben. Der Fels. Herr Jesus sagt, ein Fels ist es, wenn man seine Worte hört und tönt. Es gibt aber eine Stelle, wo zurückschaut und sagt, sogar Jesus selber ist der Fels gsi, wo mitgegangen ist in der Wüste, wie der Wüstenwanderung von Israel, wo Wasser gespendet hat. Wir haben festen Boden unter den Füßen. Wir können wieder singen und loben und danken und andere werden das sehen. Andere können das feststellen und denken, das heisst, sie werden sich fürchten. Also Menschen, die uns beobachten, unter denen hat es Sättige, die würden eigentlich gern sehen, dass wir merken, dass unser Glaube nicht viel wert ist. Die würden gern sich in ihrer Meinung bestätigt fühlen, also glauben, das ist ein schwaches Trostpflästerli für Leute, die es halt selber nicht schaffen. Für ein bisschen schwächliche Leute, für ein bisschen arme Leute ist der Glaube vielleicht noch recht. Und nachher stellen sie fest, dass uns aber der Glaube wirklich geholfen hat. Es tut mir mal weh. Ich weiss mal einen, der mir gesagt hat, siehst du, dort hättest du jetzt doch du dein Heiland nötig gehabt. Und ich weiss nicht mehr, welche Situation, aber ich habe mir es aufgeschrieben. Ein paar Monate später habe ich gesagt, du hast mir das gesagt, jetzt hat er so und so, hat das jetzt gemacht. Der Heiland, er hat mich nicht hängen lassen, er war dann still. Es passt dann nicht irgendwie in ihr Bild. Und sie verschrecken, aber sie werden sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Also die einen werden dann doch die Konsequenz daraus ziehen und denken, also ist doch etwas an dem und werden sich auch an den Herrn wenden. Ja, ich harte des Herrn. Wer sich auf ihn verlässt, dem wird in der Bibel gratuliert. Das Wort gratulieren kommt zwar nicht vor, aber es heisst wohl dem. Wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt, habe ich gelesen. Könnt ihr Jeremia 17, 7 und 8 zitieren. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das sind jetzt die ersten 6 Vers gewesen. Ihr findet es wieder auf der Zusammenfassung, Vers 1 bis 6 von Psalm 40. Das ist etwas, was ich immer wieder mir selber vorlese oder durchlese und mir selber wieder sage. Die Vers und dass der Herr uns rausholt. Wenn wir weiterlesen, merken wir dann, dass jetzt plötzlich der Blick ins Neue Testament gerichtet wird. Und David hat zu einer Zeit gelebt, wo man täglich, ich weiss nicht, wie viel Tier geschlachtet hat im Tempel. Und ich habe mich jetzt gerade wieder durch das dritte Buch Mose durch, wie soll ich sagen, durchgeschafft. Das mache ich, weil ich sage, ich will einfach immer einmal auch durch die Bibel durchlesen, nicht in einem Jahr, aber ein Buchzeichen habe ich, das wandert einfach von vorne bis hin. Ich will einfach alles gelesen haben. Aber wisst ihr, wenn dann dort seitenweise nur so von Widder, von Böck und Schaf und Turteltuben und von Fleischstück, von Fettschwänzen und Lappen über den Lebern oder weiss ich was steht, dann, ja, manchmal leuchtet etwas auf und denkt, wie herrlich hat der Herr Jesus das alles, einfach all das Ganze erfüllt. Aber es musste peinlich genau eingehalten werden. Ja, was am dann doch wertvoll ist, wenn man immer wieder vom Blut liest, dann merkt man, hey, und das Blut Jesu fasst das alles zusammen und erfüllt das alles, weil das andere es eigentlich nicht gewesen ist. Das ist nur so eigentlich ein Bild voraus gewesen auf das, was dann mit Jesus kommt. Aber in dieser Zeit hat der David gelebt, das hat dort gegolten. Und er sagt einfach, und das lesen wir 3 bis 4 Mal noch im Alten Testament, Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Herr, das willst du doch eigentlich gar nicht. Er hat das auch gesagt nach seinem Sündenfall mit der Bathsheba und der Uria, nach seinem Ehebruch und Mord, wo er um Vergebung gebeten hat, sagt er am Schluss auch, Herr, weißt du, wenn du ein Opfer willst, ich würde es dir geben. Menschen wären manchmal sogar, wenn sie dann verschrecken und merken, wie ihr Zustand ist vor Gott, wären bereit, noch ein höchstes Opfer zu geben. Etwas zahlen. Wir zahlen für alles, oder? Das ist ja so in uns innen und da würden wir gerne sogar lieber ein bisschen grosszügig geben, ein Opfer. Ja, wir geben Opfer, Freiwillige, ins Reich Gottes, dass es gebaut werden kann. Das ist etwas anderes, aber nicht zum uns gnädig zu machen vor Gott. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Im Neuen Testament wird das dann noch zitiert, einen Leib hast du mir gegeben. Der Leib, das ist eigentlich das Instrument, das dann den Willen Gottes umsetzt. Das ist auch das Instrument, das sündigt. Der Leib, einen Leib hast du mir gegeben. Die Ohren hast du mir aufgetan, du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Da können wir sagen, ja, das hat vielleicht zum Teil ja auch noch auf den David zugetroffen. Aber er ist natürlich nicht der gewesen, der die Opfer abgelöst hat durch etwas Besseres. Er hätte vielleicht können denken, ja, von mir ist auch im Buch geschrieben. Nicht mit dem Namen David schon zum Voraus, Jahrhunderte vorher, aber In dem, was bis dort vom Alten Testament geschrieben war, hätte David sich selber sicher auch sehen können. Dort, wo der Jakob, der Stammvater der 12 Söhne, wo der Josef als Lieblingssohn hatte, wo er seine Söhne gesegnet hat. Aber er hat dem Ruben nicht die Ehre vom Erstgeborenen zugesprochen. Er wäre der Erste gewesen. Den zwei Nächsten auch nicht, dem Simeon und dem Levi. Sondern er hat gesagt, Juda, du bist's. Das ist 1. Mose 49, 8. Juda, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Das hat der David manchmal erlebt. Er war siegreich. Von dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter, Königswürde, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Jetzt beim David ist das Zepter erst gerade einmal zum Stamm Juda gekommen. Vorher war es beim Stamm Benjamin, beim Saul. Und jetzt, er ist jetzt eigentlich der Anfang gewesen, im Buch steht von mir geschrieben, aber es ist von einer langen Zeit geredet, von einem bis das, dann einer kommt, und der David hat das auch gewusst. Und er hat von dem einen geschrieben, der dann kommt, der sagt, dein Wille, mein Gott, tue ich gern. Einer, der schon mit Gott redet, bevor er auf der Erde ist. Das haben wir nicht können, oder? Aber der Herr Jesus, der schon zu Gott sagt, jawohl, ich komme jetzt und ich gehe jetzt deinen Willen erfüllen. Es ist schon gewaltig. Die Stelle wird dann im Neuen Testament wieder aufgenommen, wie das jetzt da war. Der Hebräerbrief setzt sich mit dem auseinander. Das ist ein sehr theologisch, sehr fundiertes Buch, also im vom Alten Testament alles bringt, was einem richtig gut kann erklären, dass wir jetzt in einem neuen Bund sind. Niemand kommt so klar raus wie in dem Hebräerbrief, und da wird zitiert, gerade aus dem Psalm 40. Da sagt er, ja, was soll das? Die Opfer sind doch befohlen gewesen, und dann sagt schon der David, du willst die Opfer nicht. Was soll denn das? Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Ich lese das im Hebräerbrief jetzt im Kapitel 10. Und im Vers 10 dann, zu tun deinen Willen, habe ich ja gelesen, für das ist Jesus gekommen, da heißt es, nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Der Vers findet ihr auch, oder die Stelle der Zusammenfassung. Das ist Medizin für jedes, wo das Gefühl hat, ich bin noch nicht genug weit und plötzlich anfange zu zweifeln. Ja, ob der Herr ihn überhaupt noch gern haben kann. Und dann ist da von der Heiligung gedreht und ein das Gefühl hat, aber das ist ja viel, sieht man viel zu wenig an mir. Nach diesem Willen sind wir. Sind wir, das heisst nicht werden wir einmal, sondern sind wir geheiligt. Das heisst reserviert für den Herr, für ihn bestimmt. Bestimmt in ewiger Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das heisst auch, dass er das Anrecht an uns hat. Und das stört uns dann, wenn wir merken, dass wir wieder ganz schön selber regiert haben in unserem Leben. Ganz schön durch den Tag durchgefuhrwerkt sind. Wir merken ja eigentlich nicht nur, der Sonntag gehört dem Herrn. Nicht nur der Gottesdienst und die Stillzeit. Und da, ja, Aber wenn wir angefochten sind, wenn wir sagen, nein, ich bin geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber, nämlich Jesus, hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Und jetzt nochmal so einen Medizinvers für alle, die angefochten sind, weil sie merken, dass sie noch nicht so heilig sind, wie sie wollen. Ich sage es jetzt einmal so. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Ja, wir sind noch nicht vollkommen, aber in Gottes Augen ist schon alles vollendet, was uns muss geschehen. Wir sind noch im Leib, wir sind noch im Fleisch und wir nehmen das nicht locker. Wir sagen nicht, spielt doch keine Rolle, wir sind eh nicht vollkommen, das kriegen wir dann im Himmel einmal. Nein, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Es gibt eine Stelle, die sagt, wenn wir nicht in der Heiligung sind, kann gar niemand Jesus sehen. Den Herr kann man nicht sehen. Wenn man nicht Menschen sehen kann, die ihm immer ein bisschen ähnlicher werden. Wir sind aber für ein für alle Mal geheiligt und vollendet. Ja, wenn man denkt, was das der Herr Jesus gekostet hat, fragt man sich, wie hat er das gern tun? Wie hat er das können gern? Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Der Vater hat ihm sicher klare Wein eingeschenkt. Und heute Morgen habe ich sie in der Predigt gehört, nur eins hat dem Heiland können helfen, natürlich der Blick auf den Vater und zu wissen, er tut seinen Willen, aber der Blick voraus und zu wissen, dass er unzählige von Menschen wird können in seine Gemeinschaft und in die Gemeinschaft mit dem Vater reinholen, wo sonst müsste für ewig getrennt sein von Gott. Das war seine Vorfreude, das war seine Motivation. Er hat gewusst, ich werde einen grossen Gewinn machen. Wir sind sein Gewinn. Wir sind vom Vater, dem Heiland, gegeben, das Geschenk vom Vater an den Sohn für das, was er gelitten hat. Er sagt, die du mir gegeben hast. Menschen sind das Geschenk vom Vater an den Sohn. Das ist ganz gewaltig. Beim Weiterlesen in dem Psalm habe ich nachher gedacht, ja, jetzt redet David wieder von sich selber. Und zwar sagt er, meine Sünden. Und das hat ja der Heiland nie müssen sagen. Er war ja ohne Sünde gewesen. Lange habe ich gedacht, ja, jetzt kommt einfach wieder der David. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl, meine Sünden. Meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Und mein Mut hat mich verlassen. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Schämen sollen sich und allesamt zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten, dass sie mich umbringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, da, da. Und jetzt, was für uns bestimmt ist, lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt, denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Ich habe gesagt, lange Zeit, ich glaube bis jetzt zur Vorbereitung von dieser Predigt habe ich gedacht, das ist jetzt wieder der David, der schreibt von sich, weil ja über den Herr Jesus keine Sünde gehabt hat. Und dann ist mir aber der Gedanke gekommen, wie sehr sich der Herr Jesus mit uns identifiziert hat. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Er hat tatsächlich, dass er, der Sündlose, unsere Sünden zu seinen Sünden gemacht. Und nicht, dass er sie begangen hat, aber es hat sie auf sich genommen. Er hat sich identifiziert. Und da musste ich sagen, das ist im Heiland auch über den Kopf gewachsen. Die Situation, wo er die Schuld der ganzen Menschheit auf sich getragen hat. Das Zentrum dort vom Willen Gottes, das er gern da hat. Das Zentrum, wo er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Haare, mehr als Haare auf meinem Haupt. Es ist ihm über den Kopf gewachsen, er hat nicht rausgesehen. Das ist dann eine grausige Grube gewesen. Das ist dann ein Loch gewesen, wo der Heiland freiwillig drin abgegangen ist, um uns eben rauszuholen, um uns zu retten. Dort ist er auch verzagt gewesen. Dort hat er einen Moment auch den Mut verloren. Und auch das andere, wo ich gelesen habe, es sollen zurückweichen, das lesen wir auch. Wo er gesagt hat, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin's, dann sind's zurück. Im Johannesevangelium lesen wir das, sind gestürchelt und am Boden gefallen. Sind zurückgewichen. Und er hat es nochmal müssen sagen und er hat gesagt, wenn ihr mich sucht, ich bin's, dann lasst die da gehen. Er hat auf die Jünger gesagt, lasst die gehen. Das ist unwahrscheinlich. Wir wollen es uns wirklich vergegenwärtigen. Jetzt an dem ersten Advent, was das bedeutet hat, er hat gesagt, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Das alles, es ist ihm dort für eine Zeit lang über den Kopf gewachsen. Und er hat Hilfe gebraucht. Ja, es war ein Engel, ein einziger. Aber es war einer vom Herr geschickt, der ihn gestärkt hat in Gethsemane. Er hat Hilfe gebraucht. Und es heisst auch, er ist erhört worden. Er ist eben nicht in dem Dunkeln geblieben. Er ist nicht an dem Ort geblieben, sondern er ist als Sieger hervorgegangen. Zum Voraus hat er es schon gewusst und hat können sagen, ich habe Macht, das Leben zu lassen. Ich habe Macht, das Leben wieder zu nehmen. Aber er ist gestorben. Was kann man in diesem Zustand noch machen? Der Herr hat ihn auferweckt. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Ich denke heute wirklich, der Herr Jesus hat den ganzen Psalm erlebt. Er hat erlebt, dass er nicht zu Schande geworden ist. Er hat erlebt, dass er durchhalten musste, 6 Stunden am Kreuz unter schlimmen Schmerzen. Er hat es durchgestanden. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Ich wollte mich jetzt aber fragen, was ist denn der Wille, wenn er wiederkommt? Der Wille Gottes, der auch der Wille Jesu ist. Ich meinte auch da, und vielleicht noch viel, viel fröhlicher und viel leichter sagt der Heiland, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, wenn Gott ihn wieder auf die Erde schickt. Ja, da hat er eine andere Aufgabe. Es ist sehr gross, sehr umfangreich, der Wille, den er dann tut. Wir lesen davon, zum Beispiel heute Morgen habe ich im Psalm 72 gelesen, dass er wird sehr grosse Wohltätigkeit tun an armen Menschen, an Menschen, die nicht zu ihrem Recht gekommen sind, die ungerecht behandelt worden sind. Er wird sehr wohltätig sein. Er wird aber auch Stolze zerschmettern und zerschlagen. Das ist auch irgendwie im Willen hinein. Irgendwann kommt er mal aufs Gericht. Vieles ist es im Willen hinein, wo er alles wird tun. Ich lese jetzt das, was Gottes Kind betrifft. Die Jesus ins Herz aufgenommen haben, die daran glauben, dass er für unsere Sünden gestorben sind, wo ihm die Sünden sagen und bereuen und bekennen. Was ist dann der Wille? Der Herr Jesus hat es ausgedrückt. in einem Gebet, das er uns aufgetragen hat, in seiner Endzeitrede im Lukas 21, ab Vers 34. Steht da zwar nicht, ich will, aber wenn er den Jüngern sagt, betet das, dann will er das eben auch tun. Also wir können nie besser beten, als wenn wir etwas beten, was uns der Herr Jesus aufgetragen hat. Darum sind wir auch gut dran, wenn wir, aber bei vollen Gedanken, nicht so auswendig, ohne zu denken, dass unser Vater betet. Das hat er uns aufgetragen. Das ist sicher ein Gebet nach dem Willen Gottes. Ich tue es aber immer auf Schweizerdeutsch beten, in meinen eigenen Worten. Oh, dass ich nicht einfach Worte sage, die ich nicht verstanden habe, oder so zu leicht sage. Dein Wille soll geschehen, und da weiss ich, das heisst in meinem Leben. Das heisst also, dass ich den auch soll beachten und tun und so weiter. Er sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Wachet aber allezeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Wenn er sagt, betet darum, dann ist es sein Wille. Er will, dass wir parat sind. Er will, dass wir wach sind. Und er sagt uns aber, tönt euch nicht von mir entfernen. Schaut, dass nicht plötzlich einfach Beziehung immer lockerer und lockerer wird, bis sie abstirbt. Bleibt mit mir in tiefer Verbindung. Bleibt in mir und ich in euch, hat er gesagt. Bleibt mit mir verbunden und tönt darum beten. Tönt für den Tag beten. Und da beten wir immer noch für andere. Nicht nur für uns selber, aber auch für uns. Der Heiland hat sich aufgetragen, dass das ein Gebet sein soll, Herr, mach mich stark und ich will in dir bleiben. Und für das Bleiben sogar schenkt er auch noch Gnade. Sogar das geschieht dann nicht durch Charakterfestigkeit und durch das, dass wir schließlich einfach, weißt, schließlich steht es in der Bibel, Punkt, also machen wir es fertig, sondern auch da brauchen wir noch Gnade dazu. Vieles lässt der Herr einfach nicht zu, weil es uns sonst würde von ihm wegreissen und er merkt, oh nein. Manchmal fügen wir auf die Nase, aber so, dass wir wieder mit seiner Hilfe aufstehen können. Und andere Sachen hebt er von uns fern, das glaube ich. Er will unbedingt, dass wir parat sind. Und sagt, sind wach, rechnet damit. Denkt daran, dass heute der Herr wiederkommen kann. Und das andere habe ich schon gesagt, was sein Willen ist. Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Das hat der Heiland auch gesagt. Er hat einmal eine Ausnahme machen, der Judas. Er hat gesagt, Herr, das war so vorausgesagt gewesen, aber die anderen habe ich nicht verloren. Das hat er bei seiner Verhaftung gesagt, als er die anderen hat gehen. Ich habe keinen verloren. Und der Herr Jesus wird das nochmal können sagen. Keinen von denen, die du mir gegeben hast. Ich gehe nochmal in den Hebräerbrief, es sind nur noch drei Stellen, die sagen, was Jesus will, wenn er das zweite Mal dann sagt, ich deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, ich gange jetzt, jawohl, du schickst mich und ich gange. Wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Das ist jetzt etwas. He? Wenn er wiederkommt, bringt er, ja, wir haben ja das Heil bekommen, er hat es ja gewirkt vor 2000 Jahren, aber dann wird es dann sichtbar verwirklicht. Dann, wenn wir nicht vorher gestorben sind und auf der Auferstehungsleib wartet, dann werden wir es eben im Augenblick verwandelt und haben Augen, die ihn anschauen können. Und er, der ihn umarmen könnte, das glaube ich, darauf verstanden, im Herrlichkeitsleib wohlverstanden. ja, wenn ich hingehe, habe ich am Anfang da gehabt, mit dem schönen Winterbild, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Das ist der Wille. Der Wille mit jedem von uns für immer sichtbar vereint zu sein. Heute ist sein Wunsch, halt noch unsichtbar im Glauben auch mit uns vereint zu sein. In uns in der Gewissheit zu wecken und zu vertiefen, dass er Schritt und Tritt bei uns ist. Nicht als Aufpasser, der schaut, was wir falsch machen, sondern als der, der uns lieb hat, als unser bester Freund. Schon heute wird er, dass wir dort sind, wo er ist. Darum ist auch der Ort der Versammlung ein guter Ort. Da hat er ganz speziell gesagt, dass er in der Mitte ist. Er sagt es auch zu jedem Einzelnen, ich will dich nicht verlassen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und bei der Versammlung sagt er es ganz besonders, da bin ich in ihrer Mitte. Und wenn es eins werden, um was sie beten, dann will ich es tun. Wir sind bestimmt, in allererster Linie, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und das wird der Herr uns Ihnen vertiefen, gerade in dieser Adventszeit, aber auch jeden Tag von unserem Leben. Vielleicht wollen wir einfach mehr noch vor ihm still sein. So schnell bin ich im Programm. Jawohl, heute kommt der und der Abschnitt. Ich lese ihn. Und dann kommt die Erklärung. Und dann muss ich immer sagen, so, bis auch mal einfach einen Moment ruhig. Und denk daran, dass jetzt der Heiland da in dem Raum innen ist. Denk daran, dass er in dein Herz reden will. Los einfach auf ihn. Geniessen. Freude, dass du mit dem besten Freund, den du kannst, kannst in Gemeinschaft sein. Der Herr wird uns sagen und uns auch eine riesige Vorfreude schenken auf die Zeit, wo wir dann für immer sichtbar mit ihm werden zusammen sein. Das wird spannend sein. Er bleibt der Schöpfergott. Ich bin gespannt, was er dann alles macht. Er hört doch nicht auf, kreativ zu sein. Also, ich freue mich riesig. Ich denke, das wird sehr, sehr interessant auch. Und wunderschön. Ja, wir werden essen am Tisch vom Herrn Jesus, Lob und Dank. Und dann werden wir uns überraschen lassen von Gottes Kreativität. Was er noch weiter in Ewigkeit wird an Herrlichkeiten wieder kreieren, die dann nicht mehr gestört werden durch einen Sündenfall. Sachen, die nicht mehr kaputt gemacht werden oder betrübt werden für eine Zeit lang durch den Satan, weil der Weg da ist für immer. Ich bin wirklich gespannt. Ich finde es jetzt schon schön, irgendwo so, es gibt so Computerspiele, wo man eine Stadt bauen kann oder so. Also wenn man dann mal richtig bauen kann und ich weiss nicht, also das, da muss ich sagen, da freue ich mich drauf. Für alle, die denken, also hoffentlich wird das dann auch interessant, oder? Oh ja, ich glaube, da, etwas, was Gott nicht kennt, ist Langeweile. Das dürfen wir sicher sein. Das dürfen wir sicher sein. Wir werden eine Ewigkeit lang glücklich sein. Da ist keinem langweilig. Aber eine Freude wird sein. Und der Herr wird es durchtragen bis dort, wenn man alt ist und man eben den Moment noch nicht erlebt, wo er jetzt die Gemeinden drückt. Wenn das erst ein paar Tage später sollte geschehen oder ein paar Wochen später, dann ist unter Umständen mal für irgendetwas, wo man erbetet, dann das der Erlösung. Und das ist dann die vollkommen und endgültige Erlösung. Dann werden alle Tränen abgewischt. Dann ist wirklich keiner mehr krank. Aber Lob und Dank dürfen wir heute schon beten für alle, die es schwer haben, dass der Herr eine Kraft gibt und dass der Herr es berührt, Er tut heute noch Wunder. Er hat gesagt, wir sollen auf Kranken die Hände legen. Das ist ein Auftrag. Kurz vor seinem Abschied gewesen, wir dürfen es tun. Und dann eben, das haben wir schon manchmal gehört, das Schönste kommt noch. Wir wollen wirklich Herrliches erwarten. Der Herr Jesus hat auf die Herrlichkeit geschaut. Und das hat ihm Kraft gegeben. Der Wille von Gott auch im schwierigsten Moment gern zu tun. Lob und Dank. Amen. Herr Jesus, und so haben wir jetzt auf dich geschaut, an dem ersten Advent. Und ich darf dir sagen, ich bewundere dich. Ich danke dir ganz herzlich. Danke, dass du den Wille gern da hast. Und ich glaube, das nächste Mal tust du ihn noch viel lieber. Auch an denen, die deine Errettung angenommen haben. Und du wartest und wartest. Und gleich sollen wir nicht meinen, es ging noch mal 1000 oder 100 Jahre her. Du sagst, wir sollen parat sein. Aber du willst immer noch Menschen Gelegenheit geben, umzukehren. Wir bitten dich, schick Arbeiter ins Reifenfeld. Du weißt, wo auch in unserem Umfeld Menschen offen wären. Danke für alle, die hingehen. Wo Menschen mit dir bekannt machen. Danke für alle, die dich annehmen. Danke, dass heute eine Zahl von Menschen, die wir nicht kennen, weltweit vom Tod zum Leben gekommen sind. Lob und Dank. Und auch in der Schweiz, bin ich sicher, hat es Sättig dabei gehabt. Du hast es fest im Himmel und du freust dich schon, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht dürfen sehen. Und so stärkst du jetzt jedes, der sagt, aber jetzt ist bei mir fertig, ich kann nicht noch länger harren, ich mag nicht mehr. Jesus, richte es auf. Du hast versprochen, dass es nicht über unser Vermögen darf gehen. Bitte, gang durch die Reihe, berühre jedes. Denn wir stehen nicht als Lügner da, wenn wir weitergehen, was dein Wort sagt. Herr, dein Wort ist wahrhaftig. Danke. Danke jetzt, auch dass wir wieder dürfen noch Gemeinschaft haben im Apero. Danke fürs Rösli und den Kari und für alle, die auch immer den Saal vorbereitet und jetzt der Apero, der vorbereitet ist. Danke, dass wir zu essen und zu trinken haben. Du bist wunderbar. Amen. Jetzt noch einen guten Miteinander. Der Herr mit euch, Gottes Segen.